Ja, Ines, du hast noch ein Hauptthema vorbereitet.
Ich habe noch ein Hauptthema.
In unserer heutigen Teilzeitaufnahme sozusagen. Ja. Worum geht es denn heute bei dir?
Logische Folge zum letzten Thema. Da gab es nicht mehr so richtig viel Zeit. Nach einer Lokalanästhetika-Intoxikation geht das jetzt so ein bisschen ähnlich weiter. Ein Fallbeispiel, wie jedes Mal so am Anfang. Und zwar fahren wir mal wieder Rettungsdienst und wir sind unterwegs und der Melder piept und da steht jetzt Kindernotfall, 4-jähriges Kind mit Atemnot und Zyanose steht da. Was wäre jetzt eure erste Überlegung, was das sein
könnte? Ich bin auf dem Klo. was das sein könnte? Ja. Bolusgeschehen?
Bolusgeschehen, ja.
4-jähriges Kind mit
Atemnot. Epiglottitis.
Ja.
Pseudokrupp.
Ja, das wäre jetzt auch. Asthma, das wäre jetzt auch so meine irgendwie Sachen.
Oder Anaphylaxie.
Also ich habe tatsächlich Pseudokrupp. Kinder, hattet ihr die schon mal richtig zyanotisch? Also ich habe schon
viele
Pseudogrupp-Kinder gesehen, aber zyanotisch war noch keins.
Ja. Naja, auf jeden Fall kriegt man erstmal ein bisschen, ich sag mal so ein paar Schläge mehr irgendwie von ja. Kriegt man schon, wenn man das da lesen, ja, und überlegt sich dann so, wie viel wiegt denn jetzt so eigentlich so ein 4-jähriges Kind? Und vor Ort finden wir halt diese panischen Eltern vor und eine relativ kleine, ruhige, schmale, also Carla, das ist ganz, ganz zarte, kleine 4-Jährige und die Hautfarbe ist echt blaugrau. Also wirklich, wo du denkst, und das Kind liegt echt wirklich schlamp auf dem Sofa, bewegt sich aber noch und aber du denkst so, oh shit, doch was. Und so, jetzt fangen die Notfallsanitäter schon mal an, irgendwie Pulsoximeter anzubringen und wollen da eigentlich schon den Sauerstoff vorbereiten und als Notarzt macht ihr mal eine kurze Anamnese mit der Mutter. Die Mutter berichtet, dass Carla jetzt echt schon lange erkältet ist und nächsten Monat ist eigentlich auch geplant, dass Mandeln rauskommen, Paukenröhrchen, kriegt Polypen, also einmal diese HNO, ja, Vollaktion, Rumumschlag, den alle ja schon irgendwie so ein bisschen kennen. Und sonst steckt sie eigentlich die Infekte auch gut weg und ist auch noch mit 39 Fieber noch ganz munter irgendwie, aber jetzt ist sie irgendwie ganz schön fertig. Die hatte auch so Mandelentzündung, dass sie nichts mehr essen konnte. Die hatte echt richtig Halsweh, also da war ging überhaupt nichts mehr und die ist schon so schlecht und so ein spärlicher Esser und Allergien hat sie keine, Medikamente eigentlich auch keine, die hat jetzt ein paar Lutschtabletten gekriegt aus der Apotheke, damit die irgendwie ein bisschen was essen könnte, ne, weil der Hals halt so weh tat. Denn den Hämophilus Influenza, der ist gleich weg, bei Impfstatus ist vollständig, sind keine esoterischen Ökomodis irgendwie, sondern die haben das Kind eigentlich auch ja, vollends versorgt. Also Epiglottitis ist eigentlich eher unwahrscheinlich, aber jetzt guckst du drauf und die Sättigung, also das Pulsoximeter piept schon ein bisschen tiefer und sagt hier halt 85%.
So tief sind noch nicht.
Genau, und die Hautfarbe vom Kind sagt ja auch schon irgendwie geht's ihm nicht so gut. Also Notfallsanitäter bereiten halt eine Sauerstoffbrille vor mit 4 Liter, Kind wehrt sich, gruselt sich davor, findet das ein bisschen blöde, Herzfrequenz vom Kind steigt auf 140, und da versuchst du als Notarzt mal abzuhorchen.
Ne? Die ist nicht Bradykard.
Nee, die ist Tachykard und hat halt wirklich die, weil sich einfach auch aufregt. Und du horchst sie ab und denkst, so schlimm klingt die Lunge gar nicht. Irgendwie vielleicht ein bisschen verschleimt, weil die irgendwie so einen Rotzfaden immer hoch und runter zieht irgendwie. Aber eigentlich so richtig ventilieren tut die irgendwie, ne? So, und jetzt.
Dann schalle ich die Lunge.
Denn hast du nicht.
Haben wir.
Ja, wir haben dich. So, also widerwillig lässt sich das Kind dann auch mal in den Mund schauen und findet halt echt verdückte Tonsillen, aber nicht irgendwie so einen dicken Abszess oder irgendwas ähnlich. Also Atemweg oben ist eigentlich auch, geht noch. Es war ein bisschen irgendwie geschwollen, aber nicht irgendwie so, dass du dir jetzt auch nicht so richtig viel Luft Probleme haben könnte und ihr da irgendwie gleich Koniotomie planen müsst oder irgend so Mist. Na, auf jeden Fall denkst du, oh, irgendwas stimmt hier nicht, packst das Kind ein und fährst das erstmal möglichst schnell irgendwie in die nächste Pädiatrie. Na, und versuchst da halt währenddessen schon mal Sauerstoff zu insufflieren, aber da passiert über mit dieser Sättigung überhaupt nichts. Ich meine, du hast jetzt schon 4 Liter, dann drehst du höher auf 6 Liter, pustest dem Kind einmal voll durch den Nasenrachenraum und mit dieser 85er Sättigung tut sich überhaupt nichts. So, und dann gibst du das dem Pädiater, das Kind irgendwie, der guckt auch und denkt sich, oh, doof jetzt, ne? Und der fragt noch ein bisschen weiter, was für Lutschtabletten hat das Kind eigentlich gekriegt? Und dann berichtet die Mutter, ja, einmal so Doritrizin und dann noch Dolodobendan, irgendwie, also bin auch nicht, Markennennung auch nicht irgendwie gekauft worden, irgendwie. Und sie hat halt immer gewechselt, damit es dem Kind halt nicht zu viel wird, ne? Von irgendwie einer Sorte. Und dann dämmert das dem Kind, dem Pädiater, was waren da eigentlich jetzt so drin in diesen OTC-Medikamenten, also was man einfach so over the counter kriegt. Und zwar ist beides Benzokain.
Okay.
Ja, nicht nur die. Und der macht halt eine BGA und die zeigt ein ganz eigentlich relativ normales PaO2. Aber ein Wert ist deutlich verändert und das ist Methämoglobin. Und das zeigt 25% an und das ist deutlich erhöht, ne? Und dann kriegt das Kind erstmal Methylenblau infundiert. Und der Ton des Pulsoximeters geht noch tiefer, so büp, büp, büp. Und das macht einen ja auch schon noch nervöser, als man eigentlich schon ist. Also der Pädiater erstmal völlig verunsichert, was doch auf der falschen Spur, verschlechtert sich hier alles. Aber als er 15 Minuten später guckt, Sättigung bei 93, Kind ist auch nicht mehr so grauzyanotisch und sieht halt auch schon ein bisschen munterer aus. Also Diagnose war richtig, die er sich ausgedacht hat. Also bei mir geht es heute um die Methemoglobinämie.
Also mein Respekt erstmal an den pädiatrischen Kollegen. Also ich meine, gut, die BGA, ja, die lässt sich ja nicht wegdiskutieren dann, aber schon eine gewisse differenzialdiagnostische Spitzfindigkeit.
So, und nachdem wir die letzte Lokalanästhetika getriggerte Komplikationen hatten, irgendwie kommen wir jetzt so mit Hämoglobinämie. Also erstmal ein bisschen was Allgemeines dazu. Normalwert ist bis 2%. Andere Quellen sagen noch sogar weniger als 1%. Und es geht vor allen Dingen darum, wenn man da zu viel von hat, dass man den Verlust unserer Sauerstofftransportfunktion im Körper hat. Mhm. Gibt es sehr interindividuelle Variabilität in dieser Methemoglobinbindung. Und die klinische Symptomatik von den Patienten ist halt abhängig von der Höhe der Methemoglobinkonzentration. Natürlich, ja, irgendwie ab über 10 wird es dann halt irgendwie symptomatisch. Aktueller HB-Wert, ne? Also wenn ich sag mal so 10% von 15 Milligramm pro Deziliter, Gramm pro Deziliter mit Hämoglobin sind oder von 8, ist schon ein großer Unterschied, würde ich mal so sagen. Oder ob du kardiovaskuläre Vorerkrankung hast und eigentlich auch eine vernünftige Sauerstoffbindung brauchst, sind die Symptome schon etwas unterschiedlich. Das Methemoglobin selber enthält Eisen in dreiwertiger Form, wird auch Hämoglobin genannt, also das ist kein Schreibfehler meinerseits, während unsere normale aktive Form mehr dieses zweiwertige Eisen ist. Mhm. Und da fehlt halt ein Elektron, was weiter abgegeben wurde. So, wie kommt man nun darauf? Ich habe es versucht, in diesem Fallbeispiel so ein bisschen, ja, aber zu bringen, vor allen Dingen Medikamentenanamnese oder insgesamt Substanzkonsum und dran denken. Die Methemoglobinzyanose, die wird so als schiefergrau, blaugrau beschrieben und tritt ungefähr ab ca. 10% Methemoglobin auf. Und klinische Symptome sind meistens eher so ab 35 MHB und die sind wirklich refraktär unter Sauerstoffgabe. Ich meine, was macht man sonst in der Praxis? Du hast einen Patienten mit einer niedrigen Sättigung, haust du erstmal Insufflation drauf, wird es nicht besser, manchmal eine NIF oder ähnliches. Und dann hofft man sich ja schon, dass da so ein paar Prozentwerte sollte der Patient ja eigentlich zurückkriegen. Der nicht. Der Methemoglobin-Patient bleibt halt ungefähr so auf, meistens wird so beschrieben zwischen 75 bis 85 und will halt einfach auch nicht ansteigen. Wenn du dem jetzt Blut abnimmst, dann fällt das so ganz dunkelbraun auf, so ab circa 20% MetaB. Manche sprechen auch von schokoladenfarbenen Blut und das verschwindet auch nicht, wenn du es so schüttelst, wenn da noch so Luftbeimengungen bei sind. Und wenn man sich so Vergleichsblut oder es gibt auch so einen Tupfertest, wo du das dann mit Sauerstoff halt so ein bisschen in Verbindung bringst und das verändert sich auch nicht. Und es gibt auch im Internet so Farbskalen, wie viel Prozent da angeblich drin sein sollen. Okay. Kann ganz unspezifische Symptome haben, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerz, Tachykardie, Lethargie. Das kann alles so ziemlich alles sein.
Also alles, was Hypoxie macht,
ja, macht kann auch mit Hämoglobinämie machen. Ja.
Genau. Ab 40% ungefähr so Krampfanfälle, Konfusion und krass. Tod kann bei 70%, 60, 70, 80% eintreten. Das ist halt immer abhängig von der Konstitution des Patienten.
Aber es ist auch Hypoxie getriggert. Das geht doch, im Endeffekt geht es doch um die Hypoxie.
Ja, genau. Ja.
Genau, ich wollte gerade sagen, das klingt ja schwer danach.
Ja. Pulsoximeter ist, ich sag mal, mit den herkömmlichen Geräten eher fehlerhaft, weil das kann keine glaubwürdigen Ergebnisse machen. Meistens halt, wie gesagt, zwischen so 75 bis 85. Aber über so einen Mehrwellenlängenpulsoximeter kannst du es halt rausfinden oder halt einfach mit einer Blutgasanalyse. Mhm. Ganz freaky Leute schaffen es vielleicht noch, Heinz-Innenkörperchen in Erythrozyten irgendwie rauszufinden und
klar,
oder spektroskopische MetaB-Bestimmung.
Dann wird die Brille mal vorne auf der Nase gesetzt und dann wird mal richtig gucken.
Ich glaube, vielleicht bei uns nicht so ganz. Ursachen, es gibt selten so angeborene Sachen. Ich habe euch mal so einen Artikel verlinkt, die blauen Fugates oder Fugates oder so. Das sind, da hat mal einer ein rezessiver Typ eine andere Rezessive geheiratet in Kentucky und dann sind da lauter Leute mit relativ blauer Hautfarbe langgelaufen. Die hatten Ja.
Und dann ist die Blue Man Group entstanden.
Genau, also waren irgendwie französische Einwanderer, aber mittlerweile gibt es da nicht mehr so viele von. Dann gibt es so einen Mangel an Methemoglobin-Reduktase, auch angeboren, oder halt auch gerne beim Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel, kann das gerne mal auftauchen. Aber ansonsten hat man ein bisschen Sorge um Säuglinge, deswegen passt man immer auf, deswegen steht da überall drauf, Trinkwasser mit erhöhtem Nitratgehalt nicht zu benutzen, sondern halt wirklich mit niedrigen, weil Säuglinge nicht in der Lage sind, irgendwie dieses Methemoglobin zu normalen HB zu reduzieren, und dementsprechend muss man da ein bisschen besonders aufpassen. Mhm. Häufigster Auslöser sind meistens die Lokalanästhetika, da sind wir, müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein mit unserer Emla-Creme, die besteht aus 2,5%igen jeweils Lidocain und Prilocain, und dementsprechend bei Säuglingen dann niemals irgendwie mehr als 2 Pflaster, und besonders bei Frühgeborenen oder wenn du noch irgendwelche Medikamente dazu tust, die Methemoglobin möglicherweise binden können, musst du da halt wirklich sehr, sehr vorsichtig sein in der Menge, und gibt es in der Packungsanlage, steht dann auch drin, welches Kind wie viel Kilo, wie viel Emla-Salbe oder Pflaster haben darf. Prilocain selber ist so einer der Hauptauslöser, der metabolisiert sich wohl zu Toluidin, und das führt über, also zur, das über die Oxygenierung von Hämoglobin zum Methemoglobin. Und dieses Benzocain, da wurde jetzt in der FDA.
Ich sehe gerade so ein riesen Biochemie-Poster vor mir, wo gerade irgendwelche Formeln so.
Ja, ich glaube, das muss man sich einfach, muss man sich merken, Lokalanästhetika auf. Ja, und Benzocain.
Zeichne uns doch mal ein paar Lokalanästhetika bitte jetzt auf.
Komm noch mehr. Also okay. Kommt noch mehr. Also da ist wohl dieses Benzocain, was gerne mal so als Spray benutzt wird, oder als Lutschtabellen, also Dolodomendan, Doritrizin, Neoangin, da ist das überall mit drin, deswegen ein bisschen aufpassen. Gab es eine Warnung, ist auch erst ab dem 6. oder 16. Lebensjahr zugelassen.
Wirklich?
Ja. Also dementsprechend je nach Präparat unterschiedlich mal aufpassen. Denn so ziemlich gefühlt alle Medikamente so, die haben sonst noch einfallen, Sulfonamide, Rifampicin, Dapsone, Nitrofurantoin, Phenacetin, Phenytoin, Phenobarbital, Antimalariamittel, Chinin, Nitro- und Aminoverbindung, also alles, was irgendwo in der Chemie so drin vorkommt, muss man irgendwie mal dran denken. Nitrosegase, Nitroglycerin, Nitroprusid, diverse Drogen, vor allen Dingen so Poppers, das sind so Alkylnitrate, die entweder inhaliert oder getrunken werden können, dann kommt zur Vasodilatation, und diverse Schließmuskel sind wohl auch noch ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte einen Fall.
Du hattest?
Also ich nicht, aber in meinem PJ, da hatten wir einen mit Poppers-Intoxikation, und da bin ich damit beschäftigt, warum man das überhaupt nimmt. Also ich kannte das vorher gar nicht. Und da habe ich auch gelernt, dass es um Schließmuskelrelaxierung und Analgesie geht.
Bezüglich der Geschichte kann ich einen Podcast empfehlen.
Ist tatsächlich so.
Deswegen Poppers, ja?
Ja. Also das weiß ich nicht. Das, aber.
Nee, weil das so reinschlägt irgendwie und du aphrodisiert auch eventuell ein bisschen synkopieren kannst. EMIG Cast hat einen wunderbaren Podcast gemacht, den kann ich jedem nur empfehlen. Der ist wirklich sehr hörenswert. Über das Toxic Mountain Dew, also das Episode 41 werde ich noch verlinken, das ist grandioser. Da erzählt eine Toxikologin über einen ganz spannenden Fall, wie die da zugekommen sind, und der ist wirklich hörenswert. Den verlinke ich auf jeden Fall einmal. Und also lauter Chemikalien, achtet drauf, und vor allen Dingen die lokale Anästhetika und diverse Antibiotika, achtet drauf. Also sobald irgendwie eine Sättigung nicht ansteigt unter Sauerstoffgabe, habt's im Hinterkopf.
Genau, also ich bin da ganz fasziniert jetzt gerade von den Lokalanästhetika, hatte ich es gar nicht so auf dem Schirm. Ich hätte jetzt eher so an Sulfonamide und so gedacht.
Ja, genau.
Das war für mich eigentlich so.
Ja. Prophylaxe, achte auf die Höchstdosierung, ne, und keine kontinuierliche Gabe von diesen auslösenden Medikamenten, ne, und nicht häufig wiedergeben, dann kann es dazu kommen, und achte halt Risikopatienten, Kinder, Frühgeborene und ähnliches. Therapie. Wenn einer so komisch vorkommt, kann man auch mal so einen Giftnotruf erwägen, also dann muss man sich da nicht irgendwie ganz alleine Gedanken drüber machen, sondern kann sich auch helfen lassen. Sauerstoffgabe natürlich, ne, aber bei Methemoglobin B wird die Sauerstoffsättigung nicht deutlich verbessert, wie man es sonst gewohnt ist, ne. Medikament, was kann man geben? Unser Methylenblau, da ungefähr 1-2 Milligramm pro Kilogramm. Das Ganze über 5 Minuten kann man gegebenenfalls mal wiederholen. Was in dem Fallbeispiel auch drin vorkommt, führt zu Sättigungsabfällen in der Pulsoximetrie. Das heißt, sagt mal jemandem im Team auch Bescheid, wenn ihr das gibt, dass der nicht völlig panisch daneben steht und auf diesen Monitor starrt, sondern dass das passieren kann. Also kündigt das vielleicht mal im Team an. Das wäre ganz super. Das reduziert halt diese Hämogruppe und Kontraindikation ist der Glukose.
Nur um es nochmal zu sagen, es ist kein tatsächlicher Sättigungsabfall, sondern nur ein Messfehler, weil das Methylenblau einfach blau ist und diese Wellenlänge vom Pulsoxy halt als Mollton wiedergegeben wird.
Als Mollton.
Als Mollton ist schön, ja. Kontraindikation ist einmal dieser Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel. Üblicherweise bessert sich die Symptomatik nach wenigen Minuten, Viertelstunde wird irgendwie in der Literatur so angegeben. Ist in höheren Dosierungen neurotoxisch und kann Serotonin-Syndrom auslösen. Oh, vor allem, wenn man das mit einem SSRI oder Mao-Hämmer gemeinsam mit Mao-Hämmer, glaube ich, gibt es nicht mehr so häufig. Ne?
Das kommt aber einem tatsächlich selten unter.
Ja.
Aber es kommt dann doch manchmal vor, dass es wohl doch Patienten noch gibt, die das irgendwie bekommen. Und man sollte das nicht vergessen, dass es das noch gibt.
Ja.
Patienten früher, ne? Dafür
genau. Es wäre möglich, dass diese Symptome wieder auftreten. Das ist vor allen Dingen bei so Dapsonen, Anilin und Nitrobenzole. Dann muss man eventuell neu das geben. In hoher Dosierung führt das Methylenblau aber auch zu Methemoglobinbindung, was auch wieder, da beißt sich die Katze, Bildung, genau. Dann beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Dosierung. In der Ultima Ratio bleibt uns noch die Austauschtransfusion. Das wäre alles, was ich zur Methemoglobinämie zu sagen habe. Also achtet darauf, wenn tatsächlich ein Patient unter Sauerstoffgabe nicht ansteigt, ausreichende Medikamentenanamnese machen und dann
könnte an das Methylenblau denken. Könnte es vielleicht die Methemoglobinämie sein?
Ja. Oh Gott, Sinn, ja.
Mehr so eine blau-graue Zyanose, sagst
ja,
du, ne?
Genau.
Ja.
Also dran denken, spannend. Eins von den Krankheitsbildern.
Ja, also ich habe es selbst noch nie erlebt, aber einem Kollegen ist es, von mir ist es schon mal passiert mit Prilokain. Bei Prilokain, genau.
Also ich finde es spannend, diesen Fall auch, den du geschildert hast, wenn ich so überlege, was hätte ich getan, wenn es bei einem Kind unter unter maximaler Sauerstoffgabe, gut, ich meine, ich finde jetzt 6 Liter noch nicht maximale Sauerstoffgabe, nicht besser geworden wäre.
Ja, da wäre die Schweißflecken.
Ich meine, was mich so ein bisschen beruhigt hat, da haben Torben und ich uns gerade angeguckt, also dass es nicht Bradykard war. Mhm. Das war so.
Ich hätte das tatsächlich noch als kompensiert, so wie du es geschildert hast, noch als kompensiert eingestuft und hätte es halt in die Klinik gebracht. Aber ob ich in der Klinik als Pädiater, Notaufnahmearzt drauf gekommen wäre.
Als erstes eine BGA zu machen, so ungefähr.
Heutzutage macht man ja relativ standardmäßig eine BGA bei einem 4-jährigen Kind, aber vielleicht dann halt doch nicht.
Es musste auch irgendwie passen. Und
nee, alles
nee,
gut.
Nee, man kann sich das für sich selber ja nur so mitnehmen, ne? Dass eben, das ist ja doch was häufiger vorkommt, also dass jetzt einer jetzt so Rachenpastillen nimmt, sage ich mal.
Da gab es wohl relativ viele Fälle, dass auch halt diese Warnung halt rausgegeben wurde. Das muss so 2018, glaube ich, hatte ich diese Quellen, kam das wohl raus. Und das Ärzteblatt hatte, glaube ich, Ende letzten Jahres einen Fall publiziert mit, wo so ein Kind nach so einer urologischen, ich glaube, irgendeiner so einer Phimose-Operation so häufig mit der Emla-Salbe eingeschmiert hatten, dass das dann auch eine Methemoglobinämie gekriegt hatte.
So. Also das schon krass, ne? Also die Emla-Pflaster, ich meine, das macht man ja relativ bedenkenlos, dass man die da, ne?
Werden eigentlich jedem Kind aufgeschrieben, ne?
Ja.
Venöse BGA müsste ja reichen, ne?
Müsste schon reichen.
Das geht ja nur.
Also klar, in dem Moment, wo der jemand nur eine 85er Sättigung hat, möchte man ja eigentlich auch
was anderes
eine Kapilläre haben, um zumindest auch die Oxygen, also den Gasaustausch beurteilen zu können. Aber rein, wenn man wirklich schon den konkreten Verdacht hat, müsste es ja venös reichen und Blut entnehmen würde.
Ja, genau.
Ja. Ja. Spannend.
Ja, vielen Dank, Ines. Das war wieder ein sehr erhellendes Thema und wieder ein Thema, was Torm und ich sicherlich nicht so, wo wir nicht drauf gekommen wären. Also nee, ich zumindest nicht.
Nee, jetzt vielleicht, aber CRS und das sind die Themen, wo ich auf jeden Fall sagen würde, da würde ich vor diesem Podcast wäre ich nie drauf gekommen, außer wenn es mich denn anspringt.
Ich freue mich schon auf den Moment, wo du morgens irgendwann mal nach dem Nachtdienst ganz euphorisch rumrennst und allen erzählst, ja, ich hatte gestern einen, da war ganz sicher, da wusste keiner, was er hatte, CHS gehabt. Also, dieser Tag wird kommen und da möchte ich gerne da sein dann, wenn das passiert. Also, aber du rufst mich dann bitte nicht nachts an, um mir das dann zu sagen. Ja, also es reicht mir auch morgens dann, okay? Ja. Gut.